Ich lese nun den heutigen Predigttext aus der neuen Lutherbibel aus dem Jahr 2017, das Johannesevangelium 13, die Verse 21 bis 30. Als Jesus das gesagt hatte, wurde er erregt im Geist und bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an, und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm: Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest nötig haben. Oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus. Und es war Nacht.
Ich bete. Danke, guter Gott, dass du uns dein Wort geschenkt hast, dass wir dieses Buch, die Bibel, in unseren Händen sogar halten können. Das ging vielen, vielen Generationen vor uns nicht so. Was für ein Schatz an wunderbaren Texten. Allein darüber könnte man ins Schwärmen geraten. Aber wie viel mehr gilt doch, dass diese alten Texte uns höchst lebendig und aktuell werden, dass du sie gebrauchst, um heute in unser Leben hineinzusprechen. Und so bitte ich, dass du das tust, dass du redest. Und Herr, du hast uns versprochen, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, dass du wirkst, was du willst. Darauf wollen wir vertrauen. Und hilf uns, Herr, dass wir recht hören. Amen. Liebe Gemeinde, lange hatte ich daran gekaut. Ein Mitglied unserer Gemeindeleitung, den viele sich als neuen Gemeindeleiter vorstellen konnten, er hatte einen starken charismatischen Zug in unsere Gemeindearbeit hineingetragen. Schon seit einiger Zeit war er in verschiedenen Hotspots der charismatischen Bewegung Deutschlands dabei, besuchte Konferenzen, Seminare, Konzerte. Beruflich erfolgreich, dynamisches Auftreten, durchaus eine charismatische Leitungspersönlichkeit. Er konnte Menschen mitreißen, begeistern. Zugleich lag da auch immer ein fordernder Ton in der Luft. Es musste vorangehen. Es war noch alles viel zu langsam. So hatte er zu einem von uns geplanten Gemeindetag einen Referenten eingeladen, von dem er total begeistert war. Dort hatte dieser Referent dann auf sehr manipulative Art gepredigt, versucht die Gemeinde, ich möchte es ruhig so sagen, aufzupeitschen. Und das war sofort bei vielen auf Abwehr gestoßen. Nach einer halben Stunde haben wir seine Rede unterbrochen und die Veranstaltung beendet. Der Eklat war da. Anschließend flogen die E-Mails nur so hin und her. Ich hatte mich zuerst einmal zurückgenommen, um das für mich selbst zu verarbeiten und einzuordnen. Doch einige Tage später hatte auch ich eine E-Mail geschrieben, in der ich sehr klar zum Ausdruck brachte, dass ich den Abbruch der Veranstaltung zu 100% mittrage und diese Art von Predigt und Rede für nicht dem Evangelium gemäß halte. Das tat ich, ohne vorher mit diesem einen Gemeindeleitungsmitglied darüber, über diese Einschätzung gesprochen zu haben. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Da war der Krach auch in der Gemeindeleitung so richtig ausgebrochen. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht mehr, wie es weitergehen sollte, konnte kaum noch schlafen. Die Gottesdienste der nächsten Wochen und die Begegnungen dort waren höchst merkwürdig. Zum nächsten Treffen der Gemeindeleitung kam dann dieser eine nicht, weil er sich mit uns nicht mehr so treffen wollte, nach dem, was da alles so geschehen wäre. Eine Krisensitzung jagte die nächste. Und in der Gemeinde waren natürlich viele total verunsichert. Es rumorte kräftig, mancher fürchtete eine Gemeindespaltung und da war die Gemeinde traumatisiert, weil sie davon schon zwei hinter sich hatte. Das war keine angenehme Zeit. Das Unheil nimmt seinen Lauf. So denkt der Leser und Hörer des Johannesevangeliums. Der Evangelist hatte doch schon deutliche Spuren gelegt. Schon seit Kapitel 6 wissen wir, dass Judas seinen Lehrer und Freund überliefern wird. Und direkt hier vor unserem Predigttext hatte Jesus den Zwölfen gesagt, dass einer von ihnen ein Dialogos, ein Durcheinanderbringer sei. Und während er ihnen kurz zuvor die Füße gewaschen hatte beim Mahl, da sprach er davon, dass sie rein sein sollten und dass sie rein seien, aber eben nicht alle. Und dann kam noch so eine dunkle Ankündigung mit einem Zitat aus einem Psalm: Der mein Brot isst, tritt mich mit Füßen. Das ganze Mahl war irgendwie merkwürdig gewesen, angespannt, erwartungsvoll zunächst. Doch als Jesus ihnen dann die Füße wusch, er ihnen, spätestens ab diesem Moment herrschte eine komische Stimmung. Nicht so fröhlich und locker wie gewöhnlich, wenn sie zusammen waren und aßen. Und Jesus selbst war anders. Ernst, in sich gekehrt und schien mehrfach von seinen Emotionen fast überwältigt, manchmal den Tränen nahe, eben auch bei dieser Ankündigung, dass da einer von ihnen ihn überliefern würde. Ja, und was meinte er damit? Überliefern, ausliefern, also verraten? An wen? Die Römer? Jesus ist innerlich aufgewühlt, das spüren sie. Er ringt mit sich, er ringt mit seinem Gott. Wie der Psalmist, der Psalmen 42 und 43, die in diesen Kapiteln des Johannesevangeliums und so auch hier immer mal wieder anklingen, fast wörtlich greifbar wären. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Mehrfach, refrainartig wird diese Frage dort gestellt. Ja, und unruhig, betrübt scheint auch Jesus zu sein. Im Johannesevangelium wird Jesu Gebet in Gethsemane nicht berichtet. Dafür bringt Johannes das sogenannte hohepriesterliche Gebet nach den Abschiedsreden, die sich direkt an diesen Abschnitt hier anschließen. Und er lässt immer wieder auch etwas durchschimmern davon, dass Jesus in dieser ganzen Zeit unruhig war, etwas ihn ungeheuer bewegte, er mit sich und Gott rang. Wie so manches erzählt Johannes anders, wirft ein etwas anderes Licht auf die Geschehnisse um Jesus, auf seine Geschichte und so eben auch auf die Jünger. Er setzt voraus, dass seine Hörer und Leserinnen die anderen drei Evangelien kennen. Er setzt voraus, dass wir manches im Kopf in Erinnerung haben, wenn wir in seinem Evangelium lesen. So kennen wir Judas. Wir kennen ihn als den Verräter, als den, der Jesus für 30 Silberlinge quasi verkauft hat an den hohen Priester und das gesamte Synhedrium, den jüdischen Machtapparat. Mit ihm wird es ein schlimmes Ende nehmen. Und noch schlimmer, über viele Jahrhunderte sah man in Judas den Juden, geldgierig, heimtückisch. Dabei zeichnen die Evangelisten ein durchaus differenzierteres Bild von ihm. Und Johannes noch einmal besonders. Ja, er wird ein Teufel genannt, und das ist sicherlich nicht schmeichelhaft gemeint, wie wir das manchmal umgangssprachlich so sagen, wenn jemand besonders verwegen, aber eben doch auch besonders beeindruckend sich zum Beispiel den Hang hinunterstürzt und den Skiabfahrtslauf auf diese Weise gewinnt. Nein, gemeint ist hier tatsächlich einer, der alles in Chaos verwandelt. In den, wie Johannes hier erläuternd bemerkt, in den der Satan gefahren ist, der nicht mehr er selbst war, der die Beherrschung verlor. Der Evangelist zeichnet Judas als einen getriebenen Menschen. Getrieben auch von Jesus. Denn der reicht Judas ja das Brot, das er in den Wein getunkt hatte. Und zuvor hatte ihn der Jünger, der ihm am Herzen lag, gefragt, wer es denn sei, der ihn überliefern würde. Zu dieser Frage hatte Petrus ihn aufgefordert. Und mit diesen wenigen Sätzen deutet der Evangelist eine ungeheure Gruppendynamik an. Da ist nicht nur Judas, der nicht ganz sauber tickt. Da ist manches in Unwucht. Da hat das Unheil doch schon längst angefangen, seinen Lauf zu nehmen. Und Jesu Antwort auf die Frage, der, dem ich dem Bissen reiche, scheint nur der Jünger am Herzen Jesu gehört zu haben. Und Judas, dem Jesus ja direkt danach das Brotstück gibt. Judas muss also, wenn Jesus ihm das Brot liegend geben kann, auf der anderen Seite von Jesus gelegen haben. Jesus also gewissermaßen am Herzen Judas. Und es ist eine höchst intime Geste, dass Jesus ihm ein Stück Brot reicht, damit er es essen kann. Judas und Jesus, auch sie hatten sich nahe gestanden. Judas war einer der Zwölf. Judas war auch bei diesem letzten Mal dabei. Auch ihm hatte Jesus die Füße gewaschen. Doch dann sagt er ihm, tue bald, was du tun musst. Das Unheil nimmt seinen Lauf. Judas verschwindet im Dunkel der Nacht. So wie Nikodemus aus dem Dunkel der Nacht zu Jesus ins Licht kam, so verlässt Judas Jesus und geht aus dem Licht in die Dunkelheit. Wenn wir das Johannesevangelium weiterlesen, dann begegnen wir Judas noch einmal kurz in Kapitel 18. Da wird zunächst daran erinnert, dass er wusste, wo Jesus immer übernachtete, wenn er sich in Jerusalem aufhielt. Und wird dann noch einmal anschließend bei der Verhaftung erwähnt, ohne selbst dort aktiv zu werden. Bei Johannes ist es Jesus selbst, der seinen Häschern entgegengeht und sich zu erkennen gibt. Danach schweigt der vierte Evangelist über Judas. Doch da hatte das Unheil ja schon weiter seinen Lauf genommen. Natürlich wissen die Leserinnen und Hörer des Johannesevangeliums, wie es weitergeht. Schon die, die es zum ersten Mal vorgelesen bekamen, wussten es, weil sie Jesu Geschichte kannten. Weil sie an den Auferstandenen glaubten, weil er ihnen begegnet war, weil sie seine Gegenwart erfahren hatten und immer wieder neu erfuhren. Sie wussten, so wie wir wissen, dass Jesu Lebensgeschichte keine Unheils-, sondern eine Heilsgeschichte war. insbesondere eben auch die Geschichte und die Geschichten der letzten Tage Jesu in Jerusalem, in denen sich die Lage immer mehr zuspitzte. Ja, an dem Abend beim Mahl, da war es eskaliert. Jesus war zutiefst bewegt, weil er wusste, dass es nun in die letzte Phase seines Lebens und Leidens geht. Johannes zeichnet Jesus dabei stärker als die anderen drei Evangelisten als den, der das Heft des Handelns selbst in der Hand behält. Bis zum bitteren Ende. Und doch, auch wenn wir wissen, es ist eine Heilsgeschichte, als Judas in die Nacht ging, da nahm das Unheil seinen Lauf. Natürlich war es unheilvoll, was dann alles geschah. Für Jesus vor allem. Er musste sich denen in die Hände geben, die ihn hassten, die ihn beseitigen wollten. Er musste sich verhöhnen und misshandeln lassen. Er musste sich von einem römischen Beamten mit durchaus zweifelhaftem Charakter verantworten. Er musste sich von verrohten Kriegsknechten fast zu Tode prügeln lassen. Und zu guter Letzt schließlich an ein Kreuz nageln. Bis heute eines der grausamsten oder die grausamste und unmenschlichste Art, einen Menschen hinzurichten. Das war doch für Jesus ohne Frage zunächst einmal eine Unheilsgeschichte, voller Leiden, voller Not, auch voller Fragen und Zweifel und voller Unruhe und Sehnsucht nach der Liebe und eben nach der Nähe seines Vaters im Himmel. Und zugleich waren da noch die Sorgen um seine Schüler. Sie ließen ihn im Stich, alle. Außer der eine, so erzählt es der, ja nur der vierte Evangelist Johannes, der Jünger, den Jesus liebte. Die anderen alle ließen ihn im Stich und er ist voller Sorge um sie. Wie wird es mit ihnen weitergehen? Werden sie es packen? Werden sie beieinander bleiben, sodass er ihnen begegnen, dass er sie ermutigen und aufrichten kann, dass sie seine Sendung, seine Mission dann weitertreiben können, dass sie das Fundament seiner Gemeinde bilden können. Denn auch den Jüngern erschien es so, dass das Unheil seinen Lauf nahm. Mehr noch als Jesus, der wusste, was kommen musste, der willentlich diesen Weg gegangen ist. Für seine Jünger wurde das doch immer mehr zu einer Katastrophe. Alle ihre Hoffnungen zerfielen wie ein Kartenhaus. Und sie hatten nur noch Angst um ihr Leben und um ihren Herrn und Freund und trauerten schließlich um ihn. Das war Unheil pur für sie. Doch dann kam Ostern. Etwas völlig Neues. Nie zuvor Dagewesenes geschah. Aus Unheil wurde Heil. Die Schmerzen, die Angst, dieses ganze Gefühlschaos, das in ihnen tagelang getobt hatte, geradezu traumatisch gewesen war, das war damit aber ja nicht ungeschehen gemacht. Daran haben sie sicher noch einige Zeit zu knacken gehabt, wenn wir die Evangelien lesen, auch bis in die Apostelgeschichte hinein, dann können wir manches von diesen Unsicherheiten und diesem Nachwehen noch erahnen. So etwas brennt sich tief in Seelen ein. Doch zugleich war das ja eine einzigartige Erfahrung, wie sich doch alles zum Guten, ja zum Besten gewandt hatte. Damit hatte doch wirklich keiner rechnen können. Nein, damit konnte keiner rechnen. obwohl Jesus sie darauf vorbereitet hatte. Aber Hand aufs Herz, der Tod ist in unserem Leben doch so sehr Realität. Und mit zunehmendem Alter haben wir doch so häufig miterlebt, wie Menschen um uns herum wegstarben und eben nicht mehr da waren. Es wünscht sich doch mancher Trauernde, dass das alles nur ein Albtraum ist, auf dem er wach wird und der geliebte Mensch lebt oder wird irgendwie doch wieder wach. Aber das wird nicht passieren. Das ist nur dieses eine Mal passiert. Und damit konnte auch eben damals keiner rechnen. Doch Johannes erzählt sein Evangelium, auch unsere heutige Predigtgeschichte, so, dass immer auch unterschwellig, gewissermaßen zwischen den Zeilen von diesem Heilvollen, was da werden wird, schon mitschwingt. Aus dem Unheil, das seinen Lauf nimmt, kann doch, wird das Heil werden. Bei Johannes beispielsweise spricht Jesus nicht von Verrat, sondern davon, dass Jesus ihn überliefert. Überliefert ist uns auch die Heilige Schrift. Überlieferung kann eben also auch etwas sehr Gutes sein, etwas Heilvolles. Und als Judas in die Nacht gegangen war, sagte Jesus, so erzählt Johannes, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Ganz so, als wäre er schon am Kreuz gestorben und hätte so schon den Sieg über Sünde, Tod und Teufel errungen, wäre schon durch den Tod gegangen und von den Toten auferweckt und beim Vater. Ich vermute, in verschiedenen Variationen, kleinen und vielleicht auch großen, wirklich tief dramatischen, habt ihr das doch auch schon erlebt, wie Gott aus Unheil auf völlig überraschende Weise unerwartet, vielleicht erhofft, aber doch letztlich unerwartet, Heil gemacht hat. Dass er schlimme Erfahrungen und Erlebnisse euch aufgeschlossen hat, ihr in der Rückschau Gutes darin entdecken konntet, Gutes für euren Glauben, Lernstoff für euer Leben. Oder Gott hat aus Fehlern, die ihr gemacht habt und deren Unheil seinen Lauf nahm, dann doch noch etwas Gutes werden lassen, es zum Heil umgewandelt. Gott schreibt auf krummen Linien gerade, so sagen wir dann. Vielleicht habt ihr auch so etwas erlebt, wie ich und wir damals in unserer Gemeinde, von der ich am Anfang begonnen habe zu erzählen. Das war ein harter Weg. Wir haben viel reden und beten, miteinander ringen und nach dem richtigen Weg suchen müssen. Das war hart für alle, die daran beteiligt waren. Und es war hart auch für den einen Bruder, der seine vermeintliche Berufung zum Leiter unserer Gemeinde ad acta legen musste. Der erkennen musste, dass diese Gemeinde, in der er aufgewachsen war und in der seine Eltern heute noch leben, dass diese Gemeinde den Weg nicht mitgehen konnte, den er gehen wollte. Und wir haben uns nach einem längeren Prozess in gutem Einvernehmen getrennt. Und er ist in eine Pfingstgemeinde oder eine Gemeinde des Pfingstbundes gewechselt, ist dort nicht allzu lang danach dort Leiter geworden und hat diese Gemeinde geprägt und ist dort heute noch aktiv. Und wir haben unseren Weg damals gefunden. Die Gemeinde ist beieinander geblieben. Da waren schon große Fliehkräfte, aber es ist gelungen. Und sie ist dadurch noch einmal neu in Bewegung gekommen. Sie ist missionarischer geworden, offener für Menschen, um uns herum und für Diakonie und durchaus auch charismatischer geworden in dieser Zeit und durch diese Einflüsse. Das Unheil, das seinen Lauf genommen hatte, ist zum Heil geworden, durch manche Irrungen und Wirrungen hindurch. Und keiner, und das ist vielleicht das größte Wunder, das uns damals widerfahren ist, keiner ist für den Herrn verloren gegangen. Leider ist das oft nicht so. Offensichtlich haben in solchen Situationen viele Menschen schon Schaden genommen, menschlich. Menschen haben ihren Glauben verloren in solchen Krisen. Glauben an die Menschheit, aber manchmal eben leider auch noch sogar den Glauben an Gott. Und dafür steht in den Evangelien Judas. Offensichtlich ist, dass er Jesus an die Feinde überliefert hat. Und Johannes sieht dahinter das Treiben des göttlichen Widersachers. Ihm weist Johannes damit letztlich die Verantwortung zu, ohne Judas zu entschuldigen. Bei Johannes bleibt offen, wie es mit Judas weitergegangen ist. Und er arbeitet deutlich heraus, dass Judas Teil des Planes war. Anteil also hatte daran, dass Jesus diesen zunächst so unheilvollen Weg gehen konnte, der aber dann eben doch genau so zum Heil führte. Zum Heil für diese Welt. Für alle Menschen, die das Heil annehmen. Doch wir alle haben natürlich auch die anderen Evangelien vor Augen oder in den Ohren und was dort vom Ende des Judas erzählt wird. Er ist eine wirklich tragische Gestalt. Das ist er zumindest in diesem Leben gewesen. Alles andere dürfen wir getrost in Gottes Hände legen. Und Gott, das wissen wir alle, denn davon leben wir alle, ist barmherzig. In meiner Gemeinde konnten Menschen damals weiter glauben und andere fanden neu zum Glauben. So will Gott auch heute Glauben möglich machen, neu wecken und unseren Glauben stärken. Auch durch solche biografischen Erfahrungen will er und kann er aus Unheilvollem zum Guten etwas bewirken und machen.